Heute Morgen kein normaler Gottesdienst. Schon deshalb, weil es an einem Freitag ist und nicht an einem Sonntag. Normalerweise sonntags, da hat man die Woche hinter sich und jetzt ist mitten so gefühlt, mitten in der Woche ein anderer Gottesdienst. Karfreitag-Gottesdienst. Der stille Karfreitag, der Tag der Trauer. Kara, Althochdeutsch, da kommt das Karfreitag, die Karwoche her, bedeutet eigentlich Kummer, Trauer, Schmerz. Karfreitag, ein Kummer-Gottesdienst, ein Trauer-Gottesdienst. Ein Gottesdienst vielleicht, wo man eine besondere Stimmung haben sollte oder schaffen muss oder sich in bestimmte Stimmung bringen. Karfreitag ist schon immer ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite ein ganz normaler Gottesdienst. Ein Gottesdienst einfach in der Gegenwart Gottes, ein Gottesdienst, den wir auch feiern dürfen. Auch wenn man vielleicht ein bisschen anders feiert, aber ein Gedenkgottesdienst, ein Gottesdienst zum Feiern, weil da etwas ganz Besonderes geschehen ist, weil wir an ganz besondere Dinge denken. Passion Jesu. Passion, das Leiden und Sterben Jesu, Tod am Kreuz. Die letzten Tage in seinem Leben nehmen in den Evangelien, in den Berichten einen ganz großen Raum ein. Jemand hat mal sogar gesagt, ein Bibellehrer, dass die Evangelien eigentlich Passionsgeschichten sind mit verlängerter Einleitung. Weil am Ende ganz genau Tag für Tag, Stunde für Stunde fast erzählt wird, was im Leben Jesu passiert, wie sein Leben zu Ende geht. Alles läuft auch eben auf diese Zeit der Passion hinaus, auf das Kreuz und dann auch natürlich auf Ostern. Wenn wir das heute Morgen an Karfreitag darüber nachdenken, das hören wollen, dann geht es darum, dass wir einfach diesen Akzent auch aufnehmen. Denn wenn die Evangelien so breit davon berichten, warum? Weil sie denken, dass es Sinn macht und dass es gut ist, wenn man das auch so breit erzählt bekommt und liest und aufnimmt. Und vielleicht ist es an solchen Tagen wie Karfreitag und an Feiertagen überhaupt das Beste, wenn man ganz eng und ganz tief hineingeht in das, was im Wort Gottes geschrieben ist und was man dort lesen kann und aufnehmen kann. Mehr als alle eigenen Worte denke ich, dass die Worte der Bibel, die Worte, die der Heilige Geist eingegeben hat in Menschen, die dann diese Berichte verfasst haben, dass die so stark, so mächtig sind, dass sie über die Zeiten hinweg, über die Jahrhunderte Kraft haben, sich zu entfalten, Kraft haben, hineinzusprechen in unser Leben, Kraft haben, uns dort auch zu erreichen, was auch jeder von uns vielleicht heute Morgen persönlich braucht. Und das wäre der Wunsch heute Morgen, dass wir ins Staunen wieder kommen, wenn wir auf Jesus schauen, dass wir ins Staunen kommen, wenn wir auf diese Geschichte schauen, die Gott für uns geschehen hat lassen, für die Menschheit, für diese Welt, dass wir ins Staunen kommen, wenn wir uns auch an die schwersten Stunden im Leben Jesu erinnern. Und deshalb soll heute Morgen auch in der Predigt immer wieder die bestimmten Lesungen, die Abschnitte der Bibel laut werden, deutlich werden, hörbar werden, dass sie zu uns und in unsere Situation hineinsprechen dürfen. Eine Predigt durchsetzt oder an Lesungen, Textlesungen entlang. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, Verena hatte schon gesagt, wir wollen heute Morgen Abendmahl feiern. Ganz bewusst Abendmahl feiern. Und einmal in einer anderen Form. Ihr seht schon, dass die abendmals zwei Tische hier vorne aufgebaut sind, dass alles schon bereit steht. Ich möchte euch an dieser Stelle schon kurz den Ablauf erklären, damit es nachher einfach nicht zu einer Unterbrechung kommen muss. Denn wir wollen Abendmahl nehmen, eingebettet in den zweiten Teil des Lobpreises, der Lieder, die wir singen werden. Und zwar so feiern, dass nach der Einsetzung der Abendmahlsworte, dass jeder ganz persönlich für sich, so wie er das empfindet, heraustreten kann, nach vorne kommen kann und für sich Brot und Wein aufnehmen darf. Ich habe das schon mal erlebt, als ich selber in den Reihen saß und der Gottesdienst stattgefunden hat, gedacht, was ist denn das für eine eigenartige Form? War befremdlich für mich zunächst und dann habe ich mich auch darauf eingelassen. Einfach heraustreten, bewusst persönlich ans Kreuz zu Jesus kommen, bewusst herauszutreten und einmal diese Dimension des Abendmahls auch zu feiern. Normalerweise empfinden wir es ja als Gemeinschaftsmahl. Es ist ein Mahl miteinander, aber ganz persönlich auch je als Einzelner zu Jesus zu kommen. Wer bist du für mich? Ich will dir begegnen, deiner Kraft, deiner Versöhnung, deinem Zuspruch, das, was du für mich persönlich hast. Und das soll heute Morgen einfach unsere Form sein. Da lade ich dazu ein, wenn dann die Einsetzungsworte gesprochen sind und die Lieder wieder gesungen werden, dann darf jeder so kommen, wie er möchte. Muss nicht durch die Reihen durchgehen, kann von hinten nach vorne sein. Wie du empfindest, wann du empfindest, es ist dran. Ich gehe nach vorne, nimm Brot und nimm Wein für mich und dann setze ich mich wieder hin. Eine andere Form des Abendmahls, ganz bewusst diese persönliche Dimension des Alleinseins, des Bei-Jesus-Seins, des Zu-Jesus-Kommens heute Morgen aufnehmen und erleben. Denn der große Bogen, das große Thema heute Morgen ist ja die Ostersuche nach Frieden. Wir sind ja in einer Serie von Gottesdiensten, Ostern neu erleben. Und da kommt eben auch Karfreitag dazwischen. Und heute ist das Thema, das Motto, die Suche nach Frieden. Die Suche nach Shalom, die Suche nach dem Heil, nach dem Heilvollen. Die Suche nach dem, was Wunden heilen kann, was Beziehungen wiederherstellen kann, das, was wir in dem wunderschönen Lied eben miteinander gesungen und gehört haben. Das ist die Suche, dass wir nach Shalom, nach Frieden, nach Heil suchen. Und wo anders sollten wir das finden, als bei dem Heiland selber, als bei dem, der der Heiler ist, als bei Jesus Christus. Und das heute Morgen in aller Stille, in allem Persönlichen auch sich öffnen zum Herrn hin und für ihn, für das, was er zu sagen hat, was er sagen will. Dazu lade ich ganz herzlich ein. Und wir wollen einfach diesen Predigt oder den ganzen Gottesdienst unter das große Thema der Liebe Gottes stellen, wie schon in Johannes 3, 16 heute Morgen aufgeklungen ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. Es ist die Liebe Gottes, die zum Ausdruck kommt, die Liebe, die wir feiern. Und deshalb wollen wir auch den ersten Text miteinander hören und aufnehmen.
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Erster Korinther 13, dem Hohelied der Liebe. Mag man denken, passt das jetzt wirklich hier hin? 1. Korinther 13 hört man doch gerne bei Hochzeiten, wenn es um Liebe geht, wenn es darum geht, dass Liebe zwischen Menschen gefeiert wird. Passt das wirklich heute zu Karfreitag? Aber ja, die Passion steht im Zeichen der Liebe Gottes, auch wie sie Paulus hier in 1. Korinther 13 beschreibt. Die Passionsgeschichte nach Johannes im Johannesevangelium beginnt in Kapitel 13 mit dem Vers vor dem Passafest, aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis zum Ende. Das ist der Bogen, den Johannes praktisch über die Passionsgeschichte schreibt. Er sagt, so wie Jesus die Seinen, seine Jünger und auch die Menschen insgesamt geliebt hat, so liebt er sie nun auch bis zum Ende hin. Das ist der große Bogen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, Jesus wollte den Seinen bis zuletzt seine Liebe erweisen. Also das, was geschieht, geschieht im Zeichen der Liebe. Das ist das große Vorzeichen. Auch wenn natürlich an Karfreitag an der Passion an diesem Tag deutlich wird, wie sehr Hass, wie sehr Brutalität, wie sehr Unrecht, wie sehr einfach das Böse, was Menschen einander auch antun können, auch sichtbar wird. Das wird sichtbar, das wird mehr als sichtbar. Da sitzt Jesus gerade eben noch mit seinen Jüngern zusammen, eben beim gemeinsamen Passamahl oder wo er ihnen die Füße vorher wascht. Da freut man sich an Gemeinschaft, ist man beim Essen miteinander, ist fröhlich, feiert die Befreiung aus Ägypten, feiert die Größe Gottes. Und dann geht es in die Nacht hinein an den Ölberg, dann geht es nach Gethsemane. Und dann ist schon dieses Ringen da, was wird kommen. Jesus betet, Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Und dann kommen sie schon, die Schergen aus dem Tempelwache mit Judas, der ihn verrät, der ihn küsst, der ihn sichtbar macht. Und Jesus wird gefangen genommen, wird in der Nacht vor den jüdischen Hohen Rat geschleppt. Ein erstes Verhör findet statt. Er wird angeklagt, ihm werden Dinge unterstellt, die er so nie gesagt hat. Er wird als Gotteslästerer verklagt und so weiter und so fort. Er wird beschimpft, er wird angespuckt, aber es muss weitergehen, weil der Hohe Rat letztlich nicht die Möglichkeit hat, Jesus zum Tode zu verurteilen. So wird er vor Pontius Pilatus geschleppt. Ein zweites Verhör steht am frühen Morgen an. Pontius Pilatus spürt und merkt, dass das, was hier vor sich geht, nicht ganz rechtens ist. Er fragt auch noch, soll ich euch nicht lieber einen wirklichen Verbrecher freigeben? Nein, nein, nicht den Barabbas, sondern Jesus. Und sie rufen, kreuzige ihn. Und Pontius Pilatus sagt dann als römischer Statthalter, na gut, dann soll er eben gekreuzigt werden. Und dann findet die ganze Szene statt, dass Jesus den Soldaten übergeben wird, dass sie ihn verhöhnen und verspotten, dass der ganze Hass, dass die ganze, ja, oder auch die Lust, auch die Freude daran, einen Menschen zu quälen, sichtbar wird in diesen Momenten. Da wird einer verhöhnt, der es nicht verdient hat. Da wird einer vorbereitet, gegeißelt und geplagt auf einen schmerzhaften Tod hin. Auch das wird sichtbar an diesem Tag, in diesen Momenten. Und wir wissen, dass es ist immer schon so gewesen und das ist auch heute noch so. Was können Menschen Schlimmes antun? Wir machen nur die Nachrichten auf, wir hören von einer schrecklichen Attentat in Moskau, sind tief betroffen über dem, wie viele Menschen da ermordet werden und sehen dann nachher die Menschen, die das getan haben, wiederum vor Gericht und was ihnen angetan wird, ist auch schlimm. Und dann denkt man, der Mensch ist wirklich schlimm. Schlimmer als ein Tier, aber das, was Menschen antun, ist es schlimmer? Vielleicht nicht. Es ist das, was Menschen antun können und immer angetan haben. Das ist die Realität des Bösen auch in dieser Welt. Sichtbar wird sie auch an Karfreitag, sichtbar wird sie dort. Das ist die andere Seite, dass eben genau diese Dinge passieren.
Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
Hass. Maximaler Hass, maximales Unrecht, Brutalität, Demütigung. Wie geht Jesus mit dem um? Wie reagiert er?
Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus, ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
Die Soldaten machen ihren Job. Das gehört zu ihrem Handwerk. Und wenn noch was dabei abfällt für sie, was sie mitnehmen können, dann macht man das, dann nimmt man das mit. Die religiösen Führer verhöhnen Jesus. Und es zeigt sich so viel Bosartigkeit in diesen Augenblicken. Wie geht Jesus damit um? Und dann kommen diese Worte, die wir so oft gehört haben, die man kaum vorstellen kann, dass Jesus sie ausspricht: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann Jesus in der Situation das aussprechen? Wie kann er das aussprechen als der, der so verhöhnt, gedemütigt, geschlagen wurde? Wie kann er das sagen? Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sieht in ihre Gesichter, er sieht, was in ihnen vorgeht, aber er sieht auch Hilflosigkeit und er sieht Verwirrung. Er sieht Menschen, die zutiefst in die Irre gegangen sind, die nicht wissen, was sie tun. Und er setzt sich für sie ein. Normalerweise erwarten wir, oder die persönliche Reaktion ist ja die, dass das auch Wut aufsteigt, dass Hass aufsteigt, dass Rachegedanken aufsteigen, Vergeltung, dass man irgendwas zurückzahlen möchte, dass man, wenn man die Möglichkeit hätte, auch eingreift oder das ausübt, um Vergeltung zu schaffen, sich dagegen zu wehren. Jesus hängt am Kreuz und er lebt Vergebung statt Vergeltung. Er lebt die Liebe zu den Menschen bis zuletzt auch zu seinen Feinden. Jesus selber hat einmal gesagt in der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das hat er gelehrt. Das lebt er in diesem Moment. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen, heißt es in der Feldrede im Lukas-Evangelium. Genau das tut Jesus in diesem Moment. Er bittet stellvertretend für seine Peiniger um Vergebung, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er schwenkt nicht das Racheschwert, er schwenkt die Fahne des Friedens. Shalom kann gestiftet werden. Ja, Jesus braucht auch den Vater dazu. Er betet: Vater, vergib ihnen. Auch in diesem Gebet wird manchmal deutlich, oder wir können das, wenn wir das versuchen, auf uns wirken zu lassen, aufzunehmen, es ist nicht leicht. Aus uns heraus können wir so eine Vergebung, so eine Liebe nicht schaffen. Sondern es ist Jesus, der auch selber sich an den Vater wendet und sagt: Vater, vergib ihnen. Ich brauche dich auch für diesen Moment hier, um vergeben zu können, um das zusprechen zu können, um mich von dem, was geschieht, auch ein Stück weit distanzieren zu können. Weil er durch die Fürbitte, durch das, was er ausspricht, nimmt er sich ja auch ein Stück heraus. Er entflechtet sich von dem Ganzen und sagt: Gott, Vater, jetzt bist du dran. Wenn hier etwas zum Guten sich wenden soll, dann, wenn du eingreifst und wenn Vergebung und Gnade möglich ist, auch für die schlimmsten Feinde, für das, was hier geschieht. Und er bringt in dieser Fürbitte auch vor den Vater im Himmel, dass er sieht, wie Menschen begrenzt sind. Es ist nichts zu entschuldigen bei dem, was sie tun letztlich. Aber Menschen sind begrenzt. Wir alle sind begrenzt. Wir alle durch unsere Begrenzungen verletzen einander oder werden schuldig aneinander in kleinerem oder größerem Maßstab. Und das spricht Jesus hier auch an. Das macht er deutlich. Und er gibt dadurch die Menschen frei in ihrer Begrenzung und sagt, Vater, vergib ihnen, dass sie aus dem, was hier geschieht, herauskommen, dass etwas an Vergebung, an Heilung, an Versöhnung geschehen kann, dass neue Lebensmöglichkeiten sich auftun können. Das ist das Geheimnis von Vergebung, von sich lösen können, auch von dem, was einem gefangen nehmen will, an Wut, an Rachegedanken, an Festhalten, an Schuld und an dem, wo andere Menschen schuldig geworden sind. Und da liegt auch ein Geheimnis drin. Vielleicht sind wir einfach einen kleinen Moment still, wenn wir Jesus hier wahrnehmen, wie er vergeben kann und Vergebung zuspricht, beziehungsweise den Vater im Himmel anfleht, Vater, vergib ihnen, dass Neues möglich ist, dass Frieden, Shalom tatsächlich möglich wird. Wo können wir auch selber vielleicht in Situationen hineinhören und das vor Gott bringen und sagen, Vater, da braucht es Vergebung, vergib mir, vergib uns, vergib anderen, dass Friede, dass Shalom, dass Heilung entstehen kann.
Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Auch diese Szene kennen wir gut. Und Jesu Blick fällt nicht nur auf seine Feinde, die ihm Böses tun. Er hat auch die Kraft, das wahrzunehmen, was in den Menschen vor sich geht, die ihm ganz nahe sind und deren Kummer er auch teilt. Deren Kummer er sieht. Und er spricht da hinein in diese Situation. Er sieht seine Mutter. Er sieht, was in ihr vorgeht. Er empfindet es nach. Er kümmert sich und er spricht in diese Situation Frieden hinein. Er spricht Shalom hinein. Er spricht ihr Gutes zu. Jesus sieht, was hier seine Mutter bewegt. Und er bringt sie zusammen mit Johannes, dem Jünger, der auch am Kreuz dort steht. Und das ist schon eine berührende Szene. Was muss das für ein Sturm an Gefühlen gewesen sein für die Mutter Jesu, wenn sie ihren Sohn dort hängen sieht. Und da spricht er hinein und sagt, da darf trotz allem Trost, Friede, etwas Neues, Gemeinschaft hineinkommen. Er bringt die beiden zusammen. Er übernimmt Verantwortung für seine Mutter und auch für den Johannes. Und er spricht den Johannes sehr deutlich an und sagt ihm zu, siehe, das ist deine Mutter. Und siehe, das ist dein Sohn. Jesus sagt, ich hänge hier am Kreuz, aber Johannes, du bist jetzt im Grunde mein Stellvertreter. Du nimmst meine Position ein. Du bist jetzt ich. Für meine Mutter, für Maria, bist du ich. Er bringt sie in eine ganz enge Verbindung hinein. Was für ein Geheimnis einer neuen und tiefen Gemeinschaft. Klar, man sagt, kann das ersetzen? Letztlich nicht, Jesus ist Jesus. Aber trotzdem, er bringt das zusammen und sagt, guck, hier entsteht was Neues, hier entsteht eine tiefe Gemeinschaft. Hier entsteht, dass ich in Johannes weiterlebe, auch in Gemeinde weiterlebe. Auch später, wenn wir dann im Glauben unterwegs sind, dann sagen wir ja, bekennen, dass auch Christus lebt in mir und ich lebe in ihm. Eine ganz enge Beziehung. Wir sind eine Art Stellvertreter Christi hier auf Erden. Wir dürfen das füreinander sein. Wir werden dem anderen ein Christus. Bonhoeffer hat es einmal so auf den Punkt gebracht. Wir dürfen dem anderen Christus nahebringen. Das ist auch ein Geschenk, was hier am Kreuz gestiftet wird, was Jesus zuspricht und wo er den Johannes und auch seine Mutter natürlich in besonderer Weise ehrt. Er sagt, ihr seid ganz, ganz eng mit mir verbunden und mit dem, was hier geschieht. Und ich glaube, das dürfen wir auch ganz neu aufnehmen und hören. Das ist auch eine Botschaft von Karfreitag, dass wir durch die Hingabe Jesu und durch sein Sterben und durch seine Auferstehung auf eine Weise zusammengestellt werden im Glauben und der Beziehung zu ihm, wie es ansonsten menschlich gesehen nicht möglich ist. Das übertrifft jede Freundschaft. Das geht viel, viel tiefer. Das ist eine Verbindung, die eben durch Jesus und in Jesus gestiftet wird. Das findet am Kreuz auch statt. Das kann Jesus stiften, das spricht er seiner Mutter zu. Und dann noch ein weiteres, wo er sich kümmert, eine weitere Person, die er im Blick hat. Und auch diese Stelle wollen wir noch lesen und hören.
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Wir wissen nicht, was dieser Mann ausgefressen hat, der an der einen Seite Jesu hängt. Aber eines war klar, er war ein Verbrecher. Er hing zu Recht da und er wusste das auch. Ich habe den Tod, ich habe dieses Ende tatsächlich verdient. Und er wusste, dass der in der Mitte hängt, das nicht verdient hatte. Und deshalb fällt er auch dem anderen auf der anderen Seite ins Wort. Und dann kommen diese ganz einfachen Sätze, dieser ganz einfache Gedanke, dass er sagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich wende mich an diesen Mann, der hier in der Mitte hängt, an Jesus Christus. Und ich bitte ihn ganz einfach, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Keine großen Worte, wir haben uns das schon oft so bewusst gemacht, da ist einer, der hängt nur da und kann nur noch sagen, Jesus, denk an mich. Denk auch an mich. Und das kommt aus der Tiefe seines Herzens. Das kommt, weil er weiß, wer er ist und dass er zu Recht da hängt. Das ist eine Echtheit, die sich in diesen Worten äußert, in seiner Bitte. Und Jesus hört das. Jesus nimmt das auf. Jesus sagt nicht, nee, da muss man aber erstmal noch irgendwie durch eine lange Strafe und Fegefeuer oder irgendwas hindurch. Jesus sagt heute noch, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und genauso ein großartiges Wort, wo wir staunen, wo wir sagen, wie kann das sein? Jesus, geht es so einfach, dass Vergebung möglich ist, dass alles auf einen Schlag weg ist und dass er mit dir zusammen im Paradies sein darf? Ja, sagt Jesus, diese Kraft der Vergebung liegt im Kreuz, in seiner Hingabe, in seinem Sterben, auch für diesen Mann, der am Kreuz hängt. Was für ein großer Zuspruch. Egal wie groß die Sünde, wir wissen nicht, was er getan hat, aber egal wie groß die Sünde, wir dürfen uns zu Jesus wenden. Und wenn die Echtheit da ist in unserem Herzen, der Wunsch nach Vergebung, der Wunsch nach Heilung, der Wunsch, dass Gott Jesus selber hineingreift mit seiner Gnade, dann wird er das auch tun. Max Lucado hat einmal gesagt in einem Buch, ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Und auch das darf uns hier wieder bewusst werden, wenn wir sagen, okay, so schlimm sind wir nicht wie der Mann, der da hängt. Das haben wir nicht verdient. Nein, das haben wir letztlich menschlich gesehen nicht verdient. Da sind wir besser dran, da sind wir besser drauf. Aber wenn es um die tiefsten und letzten Fragen geht, dann brauchen wir alle diese Vergebung, die allein Jesu zusprechen kann. Dann brauchen wir diese Gnade, die er nur allein geben kann. Und Max Lucado hat recht, wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene, wenn es um diese tiefen Fragen geht. Jesus wendet sich auch hier einem Verbrecher zu und spricht ihm Heil und Gnade zu und Leben und Hoffnung über seinen Tod hinaus. Jesus kümmert sich um Menschen bis zum letzten Atemzug. Er hat die Feinde im Blick und er betet und bittet für seine Feinde, für die, die ihn hassen. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern er erhebt die Fahne des Friedens. Er kümmert sich um seine Mutter, um die, die ganz eng bei ihm waren und hat sie lieb und will für sie sorgen. Und das ist auch so tröstlich, dass es nicht unwichtig ist, sondern dass Jesus diese Herzensnot, diese Seelennot sieht und sich da einfach hinein investiert und noch Weisung mit auf den Weg gibt. Und er kümmert sich um den Sünder, der neben ihm hängt. Es ist wirklich Liebe, die sichtbar wird am Kreuz bis zuletzt, von Anfang bis zum Ende. Lasst uns noch einmal diese Stelle aus dem Korintherbrief hören und auf uns wirken, bevor wir dann ins Abendmahl gehen.
Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.